Hallo, guten Morgen. Willkommen beim zweiten Webcast bei Katapult TV aus der Serie über die Microsoft Testing Tools. Mein Name ist Willi Hummer von der Firma TechTalk. Wir sind ALM Gold Certified Partner und beschäftigen uns daher sehr stark mit dem Thema Team Foundation Server, Visual Studio. Wir haben insgesamt drei Webcasts. Vorgestern habe ich den Test Manager hergezeigt. Heute möchte ich mich mit dem Thema Testautomatisierung beschäftigen und nächste Woche am Dienstag mit Visual Studio 2010 Lab Management, also wie man Virtualisierung dann einsetzen kann im Testing. Die Agenda von heute, ein Nachtrag vom letzten Mal, da ist mir der Test Runner blöderweise abgestürzt. Ich bin auch schon drauf gekommen, was gefehlt hat. Service Pack 1 ist sehr empfehlenswert, das heißt, das werde ich noch kurz herzeigen, wie das manuelle Testen ausschaut, und das ist dann auch ein schöner Übergang zum halbautomatischen Testen und vom halbautomatischen Testen dann zum automatischen Testen mit Coded UI Tests. Ein paar Worte werde ich auch verlieren darüber, wie man Tests warten kann, wie man hier den Aufwand in Grenzen halten kann. Das ist ja bei Testautomatisierung immer ein Thema. Und zum Schluss noch angedeutet, wie man das Ganze dann rüber bekommt in einen automatischen Bild. Gut. Damit war es auch schon mit den Folien. Ich starte gleich in die Demo. Ich nehme dieselbe Applikation wie das letzte Mal. Fundbüro, für die nicht dabei waren, eine einfache Applikation zum Verwalten von Fundgegenständen bei einem Lost and Found Schalter von einem Flughafen. Im Testmanager habe ich meine Testfälle, also den Fundstück wird angenommen und vom Besitzer abgeholt. Den haben wir letztes Mal angelegt. Ich habe inzwischen dann noch einen zweiten angelegt, den werden wir dann später verwenden. Und auf den Tab Test gehe ich jetzt einfach auf Run. Das heißt, ich will den Test jetzt durchführen und will das Ganze aufnehmen. Falls es schon ein Recording gibt, kann man das entsprechend überschreiben. Gut, Starttest. So, diesmal stürzt es nicht ab. Erster Schritt, Applikation im Browser öffnen. Wie macht man das? Jetzt muss man bedenken, dass das Ganze ja aufgezeichnet wird und wiederholbar sein soll. Das heißt, wenn man irgendwas nimmt aus dem Startmenü, Desktop-Link, Taskleiste, wie auch immer, kann das ein Problem sein. Vor allem, wenn man das dann vielleicht auf einer anderen Maschine, auf einem Bildserver oder wo auch immer nachspielen will. Also der Trick, den ich verwende, ist, ich mache das Ganze aus dem, so, jetzt habe ich mich natürlich vertippt, aus dem Startmenü heraus. Das funktioniert immer und überall. Und schon ist die Applikation gestartet. Erster Schritt jetzt, klicke Fundstück erfassen. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem mit der Bildschirmauflösung, aber das geht schon. Fundstück erfassen, jetzt Beschreibung, Fundort und Finder eingeben. Da gibt es ein ganz nettes Feature. Ich habe ja so Variablen angelegt das letzte Mal. Wenn ich solche Variablen habe, dann muss ich die jetzt nicht abtippen, sondern ich brauche die nur anklicken und schon werden die automatisch in die Zwischenablage gegeben und ich kann dann sehr schnell und einfach tiefes manuelle Testen übernehmen. So, dritter Schritt, klicke Speichern. Machen wir doch glatt. Da steht jetzt Fundstück gespeichert. Das ist auch gleich das erste Expected. Also was soll passieren? Was muss der Tester jetzt verifizieren? Fundstück gespeichert wird kurz angezeigt. Grünes Häkchen hat funktioniert. Neue Fundnummer, hier sehe ich Fundnummer 168 wird angezeigt. Ebenfalls grünes Häkchen, Erfassungsdatum und Uhrzeit wird angezeigt, hat auch funktioniert. Und den Linkübernahmeschein drucken sollte jetzt erscheinen, das ist jetzt wieder da rechts, ja, hat auch funktioniert. Der Testfall geht weiter, ich gebe den Empfänger ein, klicke nochmal auf Speichern, Fundstück gespeichert wird angezeigt, hat also funktioniert und ein Link-Ausfolgeschein drucken sollte erscheinen. Ja, ist auch hier. Hat auch funktioniert. Soweit, so gut. Ich bin eigentlich fertig mit dem Testfall. Ja, das können wir überschreiben, falls es schon ein Recording gibt. So, jetzt steht da Test 1 auf 1, Iteration 2 auf 3. Wenn Sie sich erinnern, ich habe ja da drei verschiedene Testdaten angelegt. Das heißt, ich kann den ganzen Testfall jetzt nochmal durchspielen mit anderen Testdaten. Ich klicke jetzt einfach auf Start Test und jetzt, man sieht hier so Klammern, kann ich die Sachen, die automatisch durchgeführt werden können, wo ich nichts verifizieren muss, wo ich kein Häkchen setzen muss, auch gleich abspielen lassen. Das heißt, ich habe jetzt meine Hände weg von Tastatur und Maus. Das passiert jetzt ganz magisch von selbst. Und ich habe hier jetzt andere Testdaten ohne Fundort und Finder. Funktioniert genauso. Man muss Fundort und Finder nicht eingeben. Es ist nur die Beschreibung eingegeben worden. Und das ist jetzt das Halbautomatische. Ja, der Tester kann jetzt zuschauen, wie der Computer ein bisschen Arbeit für ihn macht. Aber natürlich das Verifizieren muss er noch selber machen. Ja, das wurde kurz angezeigt, das haben wir gesehen. Und das hat auch gepasst. Passt auch. Der Link ist sicher auch da. Ja, passt. Gut, nächster Schritt. Den kann ich natürlich wieder so machen. Empfänger war auch leer, die Testdaten. Hat auch funktioniert. Der Link ist sicher auch da. Ah nein, der ist nicht da, weil ich keinen Empfänger eingegeben habe, aber das ist jetzt mal egal. Und gut. Zweiter Testfall. Weil das so lustig ist, machen wir es noch ein drittes Mal. So. Jetzt sieht man schon, wenn man da sehr viel Text eingibt, ist das natürlich von der Performance ein bisschen ein Problem. Wie das halt so ist, wenn man am GUI automatisierte Tests hat, dann kann das manchmal eine Zeit lang dauern. Und was ist jetzt passiert? Server Error in Application. Ja, offensichtlich, dieser Testfall mit dem sehr langen Text ist tatsächlich ein Problem. Ja, es hat da offensichtlich die Datenbank eine Beschränkung, was dieses Beschreibungstext, den Beschreibungstext betrifft. Das heißt, wir haben jetzt einen Bug gefunden als Tester. Ist ja sehr schön, das ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir haken das jetzt natürlich als Fail an. Und ich gebe vielleicht noch irgendeine Beschreibung dazu ein, mehr oder weniger sinnvolle. Jetzt kann ich einen Bug daraus erzeugen, indem ich einfach hier klicke, Create Bug. Und eine Beschreibung natürlich, langer Beschreibungstext. Absturz. Wie auch immer Sie das schön machen wollen, kann ich jetzt irgendeinen Benutzer, einem Entwickler zum Beispiel zuordnen, habe ich hier keine, und ist jetzt ganz interessant zu sehen. Hoppala, jetzt habe ich das zugemacht, versehentlich, was hier alles an Informationen drinnen ist in dem Bug. Also man sieht schon, die ganzen Details sind hier, was alles für Schritte durchgeführt wurden. Das ist ganz praktisch, das heißt, der Tester muss nicht mehr selbst eintragen, was er gemacht hat. Systeminformation kann manchmal hilfreich sein, ja, welches Betriebssystem, welcher Browser und welche Bildschirmauflösung, was auch immer. Das kann ja manchmal auch für die Nachvollziehbarkeit der Bugs gut sein. Es ist die Assoziierung mit Testcase da und es gibt verschiedene Attachments unter Umständen, zum Beispiel auch so einen Action Log, wo ich genau sehe, welche Testdaten hier eingegeben wurden. Gut, ich speichere den Bug einfach mal so ab und bin eigentlich fertig mit diesem Testfall. Weiter kann ich ja hier nicht machen jetzt. So, speichern wir das Ganze. Okay, man sieht schon, hier ist als Failed markiert dieser Testfall. Das heißt, wenn ich ihn aufmache, kann ich mir die Details anschauen. Iteration 1 ist grün, Iteration 2 ist grün, Iteration 3 ist rot. Und darum ist auch der ganze Testfall insgesamt rot. Was vielleicht auch ganz nett ist, ich habe hier ein Video angehängt, sowohl hier als auch im Bug. Ich zeige das vielleicht her aus der Perspektive des Entwicklers jetzt. Das ist jetzt ein anderer Bug. Ich müsste vielleicht alle Bugs herzeigen. Ist der nicht zugeordnet? So, das ist der Bug, den ich gerade angelegt habe. Das heißt, der Entwickler sieht hier auch die ganzen Details, die Attachments, genau dieselbe Sicht eigentlich wie zuerst beim Anlegen. Und er kann auch das Video dazu abspielen. Ich zeige das kurz her. Das startet dann im Media Player und man kann zuschauen, was alles gemacht wurde. manchmal ganz praktisch, wenn der Entwickler sagt, ich kann den Bug nicht nachvollziehen. Vielleicht zu dem Video, dazu braucht man den Microsoft Expression Encoder 4, Service Pack 1 dazu, damit das Ganze funktioniert. Ich habe hier eine Servermaschine, dann braucht man zusätzlich noch dieses Feature Desktop Experience, das muss man einschalten am Server, damit es mit der Videoaufzeichnung funktioniert. Das steht auch in diversen Foren. Bei mir hat es deswegen noch nicht funktioniert. Ich musste auch diesen File-Typ von dem Video auch noch manuell mit Media Player assoziieren, damit es dann aufgegangen ist. Also da muss man ein bisschen was tun, aber das ist nicht so schwer. Gut. Was vielleicht jetzt auch noch interessant ist, gehe wieder zurück zum Testmanager, ist, ich kann jetzt, wenn ich so einen Fehler habe, den auch klassifizieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, das ist ein neuer Fehler und das ist ein Product Issue, ja, tatsächlich ein Bug. Und wenn ich dann in meinen Testplan zurückgehe und mir die Properties anschaue, dann sehe ich hier auch schon ein einfaches Reporting, wo ich den Status der Tests sehe, wie viele sind momentan aktiv, welche sind rot, haben nicht funktioniert, aus welchem Grund haben sie nicht funktioniert und welche Art von Fehler, wie sind die klassifiziert worden. Da habe ich sozusagen einen schnellen, einfachen Überblick. Natürlich wird es dann alles auch ins Data Warehouse für den Reporting-Server eingespielt und man hat dann noch alle möglichen Reports, die man drauf fahren kann. Was vielleicht auch interessant ist in dem Zusammenhang, ist ein Tool, das nennt sich TestScribe. Mit dem kann ich von so einem Test-Run ein Word-Dokument generieren. Das heißt, falls Sie gerne Dokumente weiterschicken mit irgendwelchen Reports, haben Sie diese schönen bunten Tortengrafiken dann auch hier drinnen. Beziehungsweise, wenn Ihr Kunde vielleicht sowas wie den Testplan jetzt nicht in dem Tool sehen will, sondern auch als Word-Dokument, können Sie auch hier den Testplan als Word-Dokument generieren. Dieses TestScribe ist nicht vorinstalliert, das müssen Sie runterladen, wenn Sie pingen, TestScribe, Visual Studio Gallery, finden Sie das sofort, ist einfach installiert. Kann unter Umständen ganz praktisch sein. Gut. So, warten, bis er wieder zurückkommt. Ich hatte ja dann noch einen zweiten Testplan. So. Das explorative Testen. Wo ich eigentlich nur einen Schritt drin habe, herumspielen, ausprobieren, wie auch immer. Und das funktioniert natürlich dann genauso für den manuellen Tester, dass ich das dann einfach starte. So, ich schaue, meine Applikation läuft eh noch. Und so, jetzt habe ich vergessen, ein Action Recording zu machen dafür. So, noch einmal. So, hier habe ich nur einen Schritt, herumspielen und ausprobieren. Das heißt, ich kann hier einfach schauen, was ich machen kann, um einen Bug zu finden. Gebe irgendwas ein, speichere, vielleicht probieren wir mal die Druckfunktion aus, Übernahmeschein drucken. Okay, ich drucke. Und eigentlich sollte nach dem Drucken hier dieses Gedruckt-Häkchen angehakt sein. Das funktioniert nicht, weil das in einem zweiten Fenster aufgeht und hier kein Refresh ist. Das heißt, erst wenn man F5 drückt, erscheint dieses Häkchen gedruckt. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das ein Bug ist oder nicht. Aber eventuell ist ja der Tester der Meinung, dass das ein Bug ist und markiert es hier als Fail und sagt, gedruckt erscheint erst nach F5 oder so irgendwie. und kann natürlich auch hier einen Bug daraus erzeugen. Und das ist natürlich dann ganz praktisch, wenn dann nachvollziehbar ist, wieder mit diesem Action Log, was alles passiert ist, beziehungsweise auch mit dem Video. Geben wir vielleicht noch einen Titel ein. F5 notwendig. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Titel. So. Fertig. Also so können Sie exploratives abbilden, eben mit exploratives Testen abbilden mit einem Pseudoschritt und dann auch entsprechende Bugs machen. Und genauso sieht natürlich der Entwickler hier dann diesen Bug und kann dann auch entsprechend das Video dazu abspielen oder sich anschauen, was passiert ist. Er hat auch wieder diesen Action Log, wo er genau sieht, was der Entwickler alles gemacht hat. Was vielleicht auch interessant ist, dass man dann, wenn man einen Bug hat, dass man aus diesem Bug einen Testcase erzeugen kann, weil vielleicht will ich ja das verifizieren, dass der Bug behoben worden ist. Das heißt, es ist ja ganz gut, dann vielleicht dafür einen eigenen Testfall zu haben. Und ganz praktisch, man sieht es, man muss dann gar nicht mehr die Schritte eingeben, sondern hat automatisch aus diesem Action Log die Schritte erzeugt. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen nachbearbeiten. Manche dieser Schritte sind vielleicht jetzt gar nicht so notwendig, um das nachzuvollziehen, weil das ja jetzt eine sehr technische Aufzeichnung war. Und da kann ich dann einfach entsprechend das noch ein bisschen behübschen, indem ich da zum Beispiel diese eher technischen Zwischenschritte lösche. Und die brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr. Und ja, ich habe Übernahmeschein drucken geklickt und eigentlich hätte ich dann Expected Result gedruckt, ist angehakt. Und so habe ich sehr schnell aus einem Bug, der aus einem explorativen Test entstanden ist, gleich einen Testcase mit allen Schritten, ohne dass ich das alles eintippen musste. Sehr praktisch, spart viel Zeit. Gut, so viel zum manuellen und halbautomatischen Testen und explorativen Testen. Wir wollen jetzt da den Übergang schaffen zum automatischen Testen. Ich habe jetzt hier im Testplan, ich gehe wieder zurück auf den anderen Testplan, einen zweiten Testfall angelegt. Das ist jetzt genau diese Druckfunktion, die wir gerade im explorativen Testen auch ausprobiert haben. Das heißt, nach dem Drucken soll dieses Häkchen gedruckt gesetzt sein. Das soll auch nicht änderbar sein vom Benutzer. Und genauso beim Ausfolgeschein, wenn man den Empfänger eingetragen hat. So schaut der Testfall aus. Und der Automation Status ist blind. Ja. Das heißt, mein Plan ist, das zu automatisieren. Automatisieren. So, immer wieder die URL. Automatisieren eines Testfalls passiert jetzt nicht mehr im Testmanager, sondern im Visual Studio. Das heißt, es ist ein Hinweis darauf, dass das eher eine Arbeit für Entwickler ist, beziehungsweise für sehr entwicklernahe Tester, würde ich mal sagen. Wir haben ja die Solution. Wir legen mal ein neues Projekt an. Ein Testprojekt, nennen wir das Coded UI Tests, damit wir die alle schön gesammelt in einem Projekt haben. So, das können wir ignorieren. Gut, er hat mir jetzt ein Testprojekt angelegt. Visual Studio glaubt, wenn ich ein Testprojekt mache, dann will ich Unit-Tests machen. Das will ich in dem Fall gar nicht. Das heißt, dieses Unit-Test-Template hier, das lösche ich einfach. Okay, und jetzt fügen wir einen neuen Test hinzu. Und zwar keinen Unit-Test, sondern einen Coded UI-Test. Den nennen wir, ja, machen wir es uns einfach drucken. So, jetzt kommt eine interessante Frage. Wollen wir diesen Code generieren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können ein existierendes Recording verwenden. Das heißt, wenn wir im Testmanager schon ein Recording gemacht haben, wie ich es zuerst hergezeigt habe, dann können wir das verwenden. Oder wir können einfach auf der grünen Wiese anfangen und ein völlig neues Recording machen. Machen wir mal das von Anfang weg. Das ist vielleicht sogar einfacher. Gut. Jetzt startet der Coded UI Testbuilder. Man sieht es rechts unten, so ein kleines Tool, mit dem ich die Aufnahme starten kann. Start Recording. So, kurz warten. Und wir starten die Applikation. So, kann das ruhig größer machen. Jetzt haben wir da mehr Platz. Gehen wieder auf Fundstück erfassen, geben einen Text ein, klicken auf Speichern, klicken auf Drucken. Wir drucken jetzt natürlich nicht wirklich, ich habe doch gar keinen Drucker. So, und ich drücke dann noch F5 und dieses gedruckte Häkchen ist gesetzt. Generieren wir mal für das, was ich bisher getan habe, den Code in eine Methode hinein. Wie nennen wir die Methode? Nennen wir sie Übernahmeschein drucken. So, Code wird generiert. Tut sich was? Okay, was wir jetzt verifizieren wollen, ist, ob dieses Gedruckt-Häkchen tatsächlich gesetzt ist. Hier gibt es dazu dieses Fadenkreuz, das kann ich jetzt einfach draufziehen auf dieses Häkchen, um Assertions hinzuzufügen, also Validierungen. Man sieht ja alles Mögliche an Informationen über dieses Control. Ja, es ist eine Checkbox, welchen Tagname es hat und so weiter. Was will ich eigentlich überprüfen? Ich will überprüfen, den Value, also ob es gecheckt ist, eigentlich will ich überprüfen, richtiger gesagt. Ja, da kann man verschiedene Vergleiche machen. In dem Fall brauchen wir nur, ob es gleich true ist. Habe ich hier jetzt ein Häkchen, dass ich diese Assertion habe. Und wir machen noch eine zweite Assertion, dass es eben disabled ist. Das heißt, der Benutzer kann das nicht von selbst ändern. Okay, für diese Assertion generieren wir auch einmal den Code. Assert Method 1 ist vielleicht nicht so hübsch. Nennen wir das Assert ist vielleicht eh gut. Assert gedruckt ist angehakt. So, wieder wird Code generiert. Ja, soweit so gut. Was wir jetzt eigentlich noch machen müssen, ist das Recording fortführen. Wenn der Testfall jetzt schon zu Ende ist, muss ich eigentlich nicht viel mehr machen, als das Fenster schließen. Dann generieren wir dafür auch noch den Code, weil sonst haben Sie 100.000 offene Fenster am Ende Ihrer automatisierten Tests. Gut, wir sind fertig. Wir schließen das Tool und schauen uns mal den Code an, der da generiert wurde. Coded UI Test Method 1 ist vielleicht auch kein schöner Name. Damit das Ganze lesbar ist, nennen wir das vielleicht auch nach Übernahmeschein drucken, ist gedruckt angehakt. So, und damit weiß jeder, was dieser Testfall überprüft. Und es wurde jetzt eben dreimal habe ich auf Generate Code geklickt und es wurden genau diese drei Methoden erzeugt. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wird schon ein bisschen komplexer. Die Lesbarkeit des Codes ist vielleicht jetzt für den Nicht-Entwickler nicht mehr so optimal. Was ganz nett ist, dass da auch Kommentare dazu generiert werden, die sich sozusagen aus dem Testfall ergeben, und damit ist das etwas besser lesbar. Was mich ein bisschen schockiert hat, wie ich das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist, dass da so Punktkoordinaten drin sind. Da möchte man glauben, dass der irgendwie sich merkt, wo diese Controls jetzt platziert sind, und sie aufgrund dessen wiederfindet. Das ist natürlich nicht der Fall, weil dann wäre das Ding ja völlig unwartbar, sondern er geht hier nach verschiedenen Suchkriterien vor. Man sieht es hier vielleicht, jetzt bin ich glaube ich falsch, nach ID und nach allen möglichen Dingen, hier habe ich es, ID, Name, Target, Innertext, Pfad und so weiter. Es gibt mehrere Suchkriterien, nach denen dieses Control jetzt in dem Fenster gefunden wird, und wenn ein Suchkriterium fehlschlägt, dann habe ich immer noch das nächste. Also wenn Sie zum Beispiel die ID von dem Control ändern und das nicht mehr findet, dann geht er nach dem Namen, oder wenn Sie den Namen ändern, dann geht er nach dem Titel. Das heißt, Sie können relativ viel in Ihrer Benutzeroberfläche ändern, bevor Sie wirklich etwas dann machen müssen hier in dem Code oder das neu aufzeichnen müssen, je nachdem, was einfacher ist. Das heißt, die Wartbarkeit ist ja durchaus gegeben, und diese Koordinaten, die wir zuerst gesehen haben, die sind sozusagen nur das letzte Fallback. Wenn alles andere fehlschlägt, dann klickt er halt auf diese Koordinaten, aber prinzipiell geht er nach diesem Suchalgorithmus vor, was jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Performance-Standpunkt her das Beste ist, aber was von der Wartbarkeit der Testfälle sicher ein ganz gutes Konzept ist, und ja, CPU-Zeit ist sicher billiger als die Zeit des Entwicklers, der die Testfälle dauernd warten muss, wenn sich irgendwas an der Benutzeroberfläche ändert. Also das funktioniert ganz gut. Jetzt können wir das natürlich auch mal durchlaufen lassen. So, er bildet es natürlich schnell, und dann, ich habe jetzt wieder meine Hände weg von Tastatur und Maus. So schnell könnte ich das auch gar nicht, wie der das jetzt macht. Und der Coded UI-Test war erfolgreich. Gut, zur Wartbarkeit so eines Tests ist natürlich dann auch zu sagen, vielleicht will man die mal dann auch erweitern. Ich will hier vielleicht auch die zweite Druckfunktion auch gleich im selben Testfall überprüfen. Das geht ganz gut, indem ich hier sage, Generate Code für Coded UI Tests, und wieder diesen Coded UI Testbilder aufrufe. Und wenn ich jetzt wieder zu meiner Applikation gehe, und jetzt muss ich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Test erweitern will, wieder aufzeichnen. Das heißt, ich mache Start Recording, gebe einen Empfänger ein, klicke auf Speichern, Ausfolgeschein drucken. So, wird gedruckt, und das Häkchen ist gesetzt. Das heißt, ich generiere jetzt den Code für Ausfolgeschein drucken. Und mache jetzt dasselbe wie zuerst oben, dass ich wieder die jeweiligen Assertions einfüge, checked und enabled. So, Code dafür generieren. Assert, so, das heißt jetzt blöderweise auch gedruckt. Heißen beide gedruckt am UI, ich nenne es jetzt einfach gedruckt, 2 ist angehackt. So. Ja, soweit so gut. Mehr muss ich da eigentlich gar nicht mehr tun. Ich bin fertig. Und man sieht schon, er hat hier diesen Code an der richtigen Stelle eingefügt. Ausfolgeschein drucken, es wird gedruckt, 2 ist angehackt. Das heißt, wenn ich jetzt wieder den Testfall durchlaufen lasse, wird er schnell gebildet und fängt auch schon an zu laufen. Und beide Dinge wurden überprüft, Fenster wurde geschlossen, Testfall war erfolgreich. Schön und gut. Vielleicht noch ein Wort noch einmal zur Wartbarkeit der Tests. Das ist jetzt natürlich Code, den man entsprechend auch anpassen kann. Also wenn mir das zum Beispiel mit dem gedruckt 2 nicht gefällt, vielleicht will ich das jetzt das erste umbenennen in gedruckt 1, damit es sozusagen symmetrisch ist, dann kann ich das machen. Zu beachten ist allerdings, dass es dieses uimap.uitest gibt. Das ist eine XML-Datei, aus der dieser Code generiert wird. Das heißt, da sind auch noch diese Referenzen auf die Methodennamen und auf diese Controls und alles drinnen. Die XML-Datei zu editieren kann natürlich ein bisschen mühsam sein. Drum gibt es einen Coded UI Test Editor, mit dem man das auch ganz gut machen kann, da verschiedene Sachen im Nachhinein zu ändern. Ich mache mal diese triviale Änderung hier. Und ja, man kann da umsortieren, splitten, alles Mögliche machen. Wenn Sie diesen Coded UI Test Editor verwenden wollen, der ist im Release nicht drinnen, sondern da müssen Sie vom Visual Studio Feature Pack 2 installieren. Da ist es dann enthalten. Gut. Jetzt war das noch ein relativ einfaches Beispiel, wo man eigentlich nichts programmieren musste, wo das alles automatisch generiert wurde. Ist ja auch ein relativ einfacher Testfall. Wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Testplan und uns überlegen, was wir sonst noch testen könnten, dann haben wir noch diesen ursprünglichen, den wir am Dienstag angelegt haben, wo wir zum Beispiel überprüfen wollen, ob eine neue Fundnummer angezeigt wird. Da steckt vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter. Es gibt vielleicht die Anforderung, dass diese Fundnummer immer um 1 erhöht wird. Wenn wir sowas überprüfen wollen, dann brauchen wir natürlich schon ein bisschen Logik in diesen Code, der das automatisch checken soll. Das heißt, da wird's dann, ist es dann nicht nur ein Zusammenklicken des Testfalls. Versuchen wir das vielleicht mal. So, kopieren wir wieder die URL und legen wir einen neuen Test an. Wieder einen Coded UI Test und Fundnummer nennen wir ihn. So, wir machen wieder ein neues Recording. Okay, das ist wahrscheinlich, weil ich den zuerst editiert habe, diese Datei. Ich lasse es nochmal durchlaufen. Das noch einmal. So, das hat er jetzt schon generiert. Dann nehmen wir es einfach Fundnummer 2. Okay. Gut, ich bin wieder im Coded UI Test Builder. Ich starte wieder die Applikation. Ah, vorher sollte ich auf Record drücken natürlich. So. So, Fundstück erfassen. Ich muss eigentlich gar nichts eingeben für diesen Testfall. Ich speichere gleich. Und ich habe eine Fundnummer. nehmen wir die Fundstück 1, diese Methode. So, und ich überprüfe, ob eine Fundnummer da ist. Nehmen wir einfach den Inner Text, wir müssen das eh nachher noch im Code dann ändern. Generieren wir dafür den Code Fundnummer 1. So, und jetzt mache ich ein zweites Fundstück. So, recorden sollte ich. Klick auf Speichern. Generiere den Code Fundstück 2. Und schaue mir die nächste Fundnummer an. Code generieren. Fundnummer 2. So. Und jetzt nochmal, wenn wir das Fenster schließen. So. Ich bin fertig. Das heißt, wenn wir uns jetzt da den Code anschauen, dann haben wir jetzt Fundstück 1, Fundnummer 1, Fundstück 2, Fundnummer 2. Was wir eigentlich überprüfen wollen, ist ja jetzt nicht, ob jetzt genau diese Fundnummern erzeugt wurden. Die werden das beim nächsten Mal sicher anders sein. Das heißt, wenn ich diesen Test jetzt einmal durchlaufen lasse, ja, lass mal alle durchlaufen. Das ist der erste, der funktioniert, das wissen wir. Jetzt habe ich die Fundnummer 178. Oh, jetzt braucht er schon mal ein bisschen. Das kann vorkommen. Ja, jetzt haben wir hier das Failed. Das heißt, Expected Fundnummer 175, Actual Fundnummer 178. Ist ja auch logisch, die werden immer hochgezählt. Das heißt, das Assert, was ich da eingebaut habe, ist natürlich nicht brauchbar. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich den Code entsprechend ein bisschen anpassen. Ich mache das mal jetzt ganz simpel, indem ich meine, das alles in eine Methode zusammenfasse. Und eigentlich muss ich mir jetzt die erste Fundnummer merken. Das heißt, und zwar nehme ich die jetzt von diesem Control. Einfach von dem Innertext. So. So, und dann muss ich da noch den Substring nehmen, weil da ja noch alles Mögliche davor steht. Mich interessiert ja nur die Nummer. So. Und genau dasselbe kann ich natürlich, so, das Kommentar löschen wir vielleicht auch. Genau dasselbe mache ich jetzt da unten noch einmal, nur halt mit dem anderen Control und nenne das Fundnummer 2. So, und aus dem Assert mache ich jetzt ein isTrue. Und zwar überprüfe ich Fund. So. Fundnummer 1 plus 1 ist gleich Fundnummer 2. Also man sieht schon, das war auch noch ein relativ triviales Beispiel, aber je mehr Logik Sie da natürlich drinnen haben, dass Sie nicht einfach aus dem GUI jetzt mit einfachen Tests generieren können, desto komplexer kann das jetzt natürlich schon werden und so viel Programmierarbeit kann das noch werden. Und da muss man sich natürlich dann überlegen, ab welchem Punkt sich das auszahlt. Also bei diesem Beispiel hier würde sich das wahrscheinlich nicht auszahlen, weil ich glaube, die Gefahr, dass da in der Regression das plötzlich nicht mehr funktioniert und das um 2 hochzählt, ist relativ gering. Und wir lassen diesen Test jetzt nochmal durchlaufen. Ich habe da noch einen Blödsinn gemacht. Offensichtlich. Nämlich, was habe ich gemacht? Ich habe da jetzt natürlich alle möglichen Methoden, die ich nicht mehr brauche, weil ich habe jetzt alles in dieser Fundnummer 1 Methode drinnen. Vielleicht nehmen wir die einfach nur, ja, lassen wir es so, ist ja egal. Kann man natürlich dann schön behübschen noch. So, jetzt müsste eigentlich noch ein Fundstück erfassen. Ja, 181 passt. Ja, also der Test war erfolgreich. Das Fundstück 180 und 181, die Nummern haben funktioniert. Also, so habe ich jetzt den automatisierten Test, womit ich jetzt in der Regression überprüfen kann, ob jedes Mal meine Fundnummern schön hochgezählt werden, und man kann natürlich jetzt den Code, wie gesagt, noch ein bisschen behübschen. Man sollte das genauso behandeln wie den Production Code und natürlich schauen, dass das gut benannt ist, dass das lesbar ist und so weiter. Wenn ich jetzt so einen automatisierten Test habe, dann ist natürlich die nächste Frage, wie funktioniert es mit den Test Cases zusammen? Ich habe jetzt hier Fundstück wird angenommen und Übernahmeschein und Ausfolgeschein drucken, meine Testfälle. Wenn ich mir das anschaue, dann ist jetzt der Automation Status immer noch als geplant. Ich kann das ändern, indem ich hier mit Associated Automation dann entsprechenden Coded UI Test, das war jetzt dieser hier hinzufüge, und damit ist klar, dieser Testfall ist automatisiert durch diesen Coded UI Test. Der Automation Status hat sich auch automatisch geändert. Schön und gut. Wozu ist das gut? Sie wollen ja eigentlich das, was ich jetzt gemacht habe, diesen automatischen Test jetzt aus dem Visual Studio heraus starten und zuschauen, wie er durchläuft, ist ja eigentlich dann auch Zeitverschwendung. Sondern was Sie wollen, ist, dass Sie das im Bildprozess integrieren, vielleicht in Ihren Nightly-Bild, theoretisch auch im Gated-Check-In, aber ich glaube, davon würde ich eher abraten, wenn man ein paar so UI-Tests hat, die dann vielleicht auch einige Zeit brauchen zum Durchlaufen, dann ist das Gated-Check-In, das ja den Sinn hat, dass nur Code eingecheckt wird, der keine Tests bricht. Gute Idee, aber vielleicht hält das dann den Entwickler zu lange auf und ist zu ineffizient. Also würde ich diese Coded UI-Tests vielleicht dann eher in einen Nightly-Build hineingeben. Gut, Builds. Wir machen eine neue Build-Definition und schauen uns mal an, was wir alles machen können. Ja, wie gesagt, wir könnten das als Nightly-Build zum Beispiel machen, 3 Uhr in der Früh. Wir brauchen irgendeinen Drop-Folder, wo der Build hingelegt wird. So, ich habe jetzt massenhaft Fenster offen Ich habe mir das hier hergelegt, die Drop Location. So, wo ist mein Visual Studio jetzt? Das wollte ich jetzt nicht aufmachen. So, gehen noch mal auf das Fundbüro. Größter Wunsch an Microsoft für die nächste Version von Visual Studio, es ein bisschen schneller zu machen. Aber es ist schon da. Gut, ich wollte eine neue Bilddefinition anlegen. Und als Nightly Build. Und wollte hier eigentlich den Drop-Folder rein installieren. So, interessant ist hier jetzt Process. Automated Tests gibt es hier. Da ist jetzt eine Möglichkeit drin, ist, dass das Test Assembly irgendwie alles, was mit Test im Namen.dll endet. Das heißt, das ist ganz praktisch für die Unit-Tests, weil meistens nennt man die ja irgendwas Test am Ende und somit läuft da alle Unit-Tests automatisch im Nightly Build. Was muss man jetzt machen, wenn man zusätzlich den Coded UI-Test machen will? Man muss auf jeden Fall auf diese Metadaten, Test-Metadaten zugreifen und da kann ich dann auswählen, welche Tests ich im Nightly Build in diesem Fall laufen lassen will. Ich nehme jetzt diese Coded UI-Tests, ich habe zusätzlich noch Specflow-Tests, das ist unser Open-Source-BDD-Tool, das auch ganz gut für Testautomatisierung ist. Vielleicht will man auch so hart sein und sagen, wenn der Build fehlschlägt, also wenn der Test fehlschlägt, dann soll auch der Build fehlschlagen. Und schon habe ich meine Bilddefinition. Und ja, damit habe ich den Build assoziiert mit den Coded UI Tests und das kann dann im Nightly Build durchlaufen. Ich kann das natürlich auch manuell starten. Das mache ich jetzt nicht. Das dauert zu lange. Beziehungsweise kann ich auch aus dem Testmanager heraus dann, wenn das gestartet ist, assoziiert ist, der Testfall, kann ich auch aus Run-Tests heraus diesen automatisierten Test, hier sieht man Automation Yes, kann ich den dann auch aus dem Build heraus starten. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass das nicht ganz so einfach ist mit den Standard-Settings von dem Build-Server, wenn man jetzt was auf der Benutzeroberfläche testet, weil muss ja Browser gestartet werden und so weiter. Das heißt, man muss auch seinen Build-Agent entsprechend umkonfigurieren, dass der nicht als das Build-Service, dass das nicht läuft als Service, sondern als interaktiver Prozess, damit er wirklich UI-Tests laufen lassen können. Das heißt, da kommt man dann sehr schnell in das Thema hinein, dass man das vielleicht dann auf einen eigenen Build-Server machen will und damit sind wir dann auch schon bald beim Thema Virtualisierung, wenn man das nicht alles als physische Maschine machen will, beziehungsweise man sieht es auch hier in den Run-Options, dass ich das dann auf entsprechenden virtuellen Environments starten kann. Das wäre dann das Thema fürs nächste Mal. Somit bin ich mal durch mit der Demo. Ich habe zuerst ein bisschen erwähnt, Wartbarkeit von Tests und Sie sollten sich bei automatisierten Tests auf jeden Fall überlegen, wie viel Sie davon wollen. Ja, schön ist, wenn man alles automatisiert, aber es kostet auch und man muss Kosten und Nutzen zueinander in Verhältnis setzen. Das heißt, testen Sie dort automatisiert, wo Sie erwarten, dass Sie vielleicht in Zukunft tatsächlich Regressionsprobleme haben und wo das Erstellen der, der automatischen Tests nicht so teuer ist. ganz gut, finde ich, die Test Automation Pyramide von Mike Cohn. Der hat die automatischen Tests in drei Ebenen eingeteilt. Die unterste sind die Unit Tests, ja, das machen die Entwickler. Das ist einfach, das ist kein großer Aufwand. Mit Test-Driven Development kann man das sozusagen noch auf eine höhere Ebene ziehen. Die mittlere Ebene, Logik-Ebene, Service-Ebene, Acceptance-Tests, wie immer man es nennt, das ist die, die eigentlich oft vernachlässigt wird, die aber auch nicht so schwer zu automatisieren ist. Und die oberste Ebene sind eben genau die UI-Tests, die wir uns gerade angeschaut haben, wo das natürlich schon ein bisschen aufwendiger wird, von der Wartbarkeit her mühsamer wird, in den Bildprozess einbinden mühsamer wird. Das heißt, hier sollte man sich überlegen, nicht allzu viel davon zu machen, nur die, die man wirklich braucht. Sich überlegen, was braucht man. Vielleicht ein Smoke-Test würde ich vielleicht bei dieser Fundbüro-Applikation machen, der einmal durchtestet, ob alles funktioniert. Aber das mit der Fundnummer zum Beispiel, das Beispiel, das ich gebracht habe, ist vielleicht dann schon übertrieben, das zu automatisieren. Da würde ich vielleicht eher auf der Service-Ebene so einen Specflow-Test machen oder vielleicht gar auf Unit-Test-Ebene das abtesten, ob das richtig hochgezählt wird. Das ginge wahrscheinlich auch. Also überlegen Sie sich, wo Sie automatisieren, am besten sozusagen viele Tests in den unteren Ebenen, viele Unit-Tests, viele Tests auf der mittleren Ebene, zum Beispiel mit Specflow oder anderen Tools für Acceptance-Test-Driven Development, und auf der UI-Ebene nur das, was Sie wirklich brauchen, weil das ist schwer zu automatisieren und teuer. Ja, so viel zum Thema Test-Automatisierung. Wie gesagt, am Dienstag geht es weiter mit dem dritten Webcast, wo wir uns dann mit dem Thema Lab-Management beschäftigen werden und schauen werden, wie man die Testautomatisierung dann weiter treiben kann, wenn Sie zum Beispiel Ihre Applikation auf verschiedenen Betriebssystemen oder verschiedenen Browsern automatisiert durchtesten wollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sommertag. Tschüss.